Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich bin Sibylle Salewski. Die Erde wird wärmer. Die Durchschnittstemperatur auf unserem Planeten nimmt zu. Dadurch wandelt sich das Klima und das hat Folgen.
Also wir sind gar nicht so weit entfernt, ne, dass im Sommer die Arktis dann kein Meereis mehr hat. Wenn das Meereis in der Arktis einmal geschmolzen ist und wir stabilisieren irgendwie unser Klima, dann wird das nicht einfach wieder entstehen. Wir sind jetzt bei so 1,1, 1,2 Grad Celsius globaler Erwärmung. Müssen wir uns eigentlich schon damit abfinden, dass gewisse Sachen schon gekippt sind oder im Prozess dabei schon sind zu kippen? Meine Hoffnung ist, dass wir als Menschheit durch unser Wissen eigentlich die Fähigkeit haben, das, was da passiert, abzuwenden, indem wir eben durch eine abschwächende Rückkopplung das mildern und abwenden, was da vielleicht auf uns zukommt.
Das, was da auf uns zukommt, das sind die Folgen des Klimawandels. Regionen, die für uns Menschen unbewohnbar werden, Dürren, Artensterben und vieles mehr. Wir Menschen, wir ändern das Klima dadurch, wie wir leben. Zum Beispiel, weil wir in unserem Alltag Stoffe produzieren, die in die Atmosphäre gelangen. CO2 zum Beispiel. Doch wie genau wirkt sich das auf unser Klima aus? Man könnte denken, dass sich diese Frage kaum beantworten lässt, einfach weil das Klimasystem unseres Planeten hochkomplex ist. Hochkomplex heißt vor allem, es gibt in diesem System enorm viele Rückkopplungseffekte. Es gibt Kipppunkte. Alles hängt irgendwie mit allem anderen zusammen. Können wir deshalb den Klimawandel gar nicht so richtig verstehen? Doch, das sagt ganz emphatisch unser heutiger Redner, der Physiker Thomas Birner. Er ist Professor am Meteorologischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ja, sagt Birner, unser Klimasystem ist komplex, aber die Grundprinzipien, die lassen sich recht einfach erklären. Und genau das tut er in seinem Vortrag. Thomas Birner erklärt, sehr anschaulich, wie ich finde, und gut verständlich, wie Erderwärmung genau funktioniert, welche Rolle dabei Rückkopplungsprozesse spielen, was Kippelemente sind und wie wir vielleicht damit umgehen könnten. Thomas Birner hat seinen Vortrag am 15. September 2022 gehalten an der Universität Mannheim, und zwar im Rahmen der Ringvorlesung Klimawandel, und organisiert hat diese Vorlesungsreihe der AStA, der Allgemeine Studierendenausschuss der Universität Mannheim. Der Vortrag von Thomas Birner hat den Titel »Die Physik des Klimawandels und die Bedeutung von Rückkopplungsprozessen«.
Ich fange mal mit einem Zitat an. Das Zitat ist von denen, die mit den für unser Klima und Wetter wichtigen Prozessen des natürlichen Wärmeaustauschs der Atmosphäre vertraut sind, würden wohl nur wenige einräumen, dass der Mensch irgendeinen Einfluss auf Phänomene von so mächtigem Ausmaß haben könnte. In der folgenden Abhandlung hoffe ich zu zeigen, dass ein solcher Einfluss nicht nur möglich ist, sondern gegenwärtig stattfindet. Kann ja mal jeder kurz nachdenken, jetzt nicht von wem das ist, sondern wann das ausgesprochen wurde. Ja, ich warte mal ganz kurz. Das Zitat ist von 1938. Ja. Guy Stewart Callender hat sich als erster das angeschaut und geguckt, ob wirklich die Temperatur zunimmt auf unserem Planeten. Ist eine ganze Weile her. Ja. Aber wie kommt man überhaupt zu solchen Aussagen? Wir haben es ja mit einem hochkomplexen System zu tun. Im Klimasystem haben wir eine Atmosphärenkomponente, wir haben eine Ozeankomponente, wir haben Vegetation, Eis, Gletscher und so weiter. Und alle diese Komponenten interagieren irgendwie miteinander. Es ist ein hochkomplexes System. Wieso kann man überhaupt irgendwelche Aussagen dazu treffen? Und im ersten Teil wird es darum gehen, zu zeigen, dass gewisse Aussagen über das Klimasystem doch eigentlich einfach sind. Aber bevor ich dazu komme, diese Komplexitätswissenschaft war ein absolutes Highlight für unser Fachgebiet letztes Jahr, wer es nicht mitbekommen hat. Also es gab den Physik-Nobelpreis für die Physik komplexer Systeme. Und die zwei Herren da links und in der Mitte, Suki Manabe und Klaus Hasselmann, sind also Klimawissenschaftler und haben diesen Nobelpreis für ihre Beiträge zur Klimawissenschaft bekommen, als ein Beispiel für komplexe Systeme. Also wir haben es hier also nicht nur mit sehr wichtigen Phänomenen für uns als Menschheit zu tun, sondern mit wissenschaftlich sehr interessanten Phänomenen, nämlich diesen komplexen Systemen. Ich steige mal da ein, wo es wirklich ganz einfach ist. Ja. Jeder Körper, der eine Temperatur hat, strahlt. So. Ganz einfach. Also jeder hier, wie Sie hier sitzen, Sie strahlen Wärme ab. Ja. Können wir nicht sehen, weil unsere Augen nicht empfindlich sind für diese Wärmeabstrahlung, aber die existiert. Überall. Und das ist eine ganz wichtige Gesetzmäßigkeit. Und wenn man das weiß, hat man schon sehr viel vom Klimawandel verstanden. Fehlt gar nicht mehr so viel. Aber kurz mal als Beispiel. Ja, Bäume geben thermische Strahlung ab. Sieht man da an diesen Ringen um die Bäume drumherum. Also die entstehen natürlich auch, weil da wegen der Baumkrone nicht ganz so viel Schnee drauf fällt. Aber auch wenn lange Zeit kein Schnee mehr gefallen ist, haben sie so Ringe um die Bäume drum, wo Schnee fällt. Und das passiert, weil die Bäume Wärme abstrahlen. Obwohl es hier sehr kalt ist, strahlt jeder Körper mit einer Temperatur ab, also auch diese Bäume, und schmelzen da so ein bisschen was von dem Schnee weg, da drumherum. Okay, jeder Körper eine Temperatur hat, strahlt, und wir wissen auch genau, wie viel. Hier ist meine eine Gleichung. E gleich Sigma T hoch 4. Wenn es nach mir ginge, die Bevölkerung weiß, jeder weiß E gleich M mal C Quadrat. Die Gleichung ist viel wichtiger für das echte Leben. Mir wäre es viel lieber, wenn in der Bevölkerung jeder diese Gleichung kennt. Also die maximal abgestrahlte, also die maximal mögliche Abstrahlung von einem Körper, der eine Temperatur hat, in Watt pro Quadratmeter, ist proportional zur Temperatur, muss man Kelvin messen, also Grad Celsius plus 273, dieser Temperatur zur vierten Potenz. Ja, also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Temperatur mal Temperatur mal Temperatur mal Temperatur. Das ist eine unheimlich starke Gesetzmäßigkeit. Und das ist das, was man braucht, um eine einfache Rechnung vorzuführen, warum der Treibhauseffekt überhaupt dazu führt, dass wir Leben haben und wie das zusammenhängt. Und das möchte ich jetzt mal machen. Okay, also keine Angst, das wird nicht schwer. Das sind bloß ein paar wenige Zahlen, durch die wir da durch müssen. Wir wissen, wie viel Energiezufuhr am Oberrand der Atmosphäre in das System reinkommt, weil wir wissen, wie viel Energie die Sonne abstrahlt. Das sind auf jedem Quadratmeter 342 Watt. Das kommt also am Oberrand der Atmosphäre beständig die ganze Zeit rein in das System. 342 Watt pro auf jedem Quadratmeter. Da bleibt aber nicht alles davon im System drin, weil ein Teil davon wird einfach wieder reflektiert. Das sieht man zum Beispiel an so einem Satellitenbild. Wir könnten die Wolken darauf gar nicht sehen, wenn die Strahlung, die drauf trifft, von der Sonne wieder reflektiert werden würde. Ja, und der Teil, der ist einfach wieder weg. Und steht nicht dem System zur Verfügung. Wir wissen, seitdem es Satellitendaten gibt, wie viel im Mittel unser Planet wieder reflektiert. Das sind ca. 30%, nicht nur von Wolken, auch von Eisflächen und von anderen Flächen, aber zu einem großen Bestandteil von Wolken. Und wenn wir die 30% wegnehmen, dann bleiben noch 240 Watt auf jedem Quadratmeter übrig. Ganz einfache Rechnung. Ist klar, wenn in das System, das aufgeheizt wird von der Sonne und 240 Watt auf jedem Quadratmeter drin sind, wenn das System irgendwie in ein Gleichgewicht kommt, dann muss das System Erde, Klimasystem Erde, auch wieder mit 240 Watt auf jedem Quadratmeter ins Weltall abstrahlen. Ja, wenn das nicht so wäre, wenn das weniger wäre und ich würde beständig mehr Leistung reinbringen, würde sich das System beständig aufheizen. Wenn es mehr wäre, würde es sich beständig abkühlen. In einem Gleichgewichtszustand muss diese Zahl die gleiche sein. Es muss die gleiche Abstrahlung ins Weltall haben, wie ins System reinkommt. Okay, na, wenn ich das weiß, 240 Watt auf jedem Quadratmeter, dann kann ich das gleich meinem Gesetz setzen, dem Stefan-Boltzmann-Gesetz, Sigma T hoch 4. Das kann ich lösen und dann bekomme ich raus, dass die mittlere Temperatur für die Abstrahlung von unserem Globus 255 Kelvin ist. Minus 18 Grad Celsius. Ja, also da denkt man gleich wieder an die Heizung im Winter. Das ist die tatsächliche Temperatur, mit der unser Planet ins Weltall abstrahlt. Nur halt nicht vom Boden. Wenn wir keine Atmosphäre hätten, wäre das die mittlere Bodentemperatur. Und wir würden alle nicht hier sitzen oder stehen und uns unterhalten, sondern wir hätten kein Leben auf unserem Planeten, weil der komplett zugefroren wäre. Wir hätten einen Eisplaneten mit einer mittleren Bodentemperatur von 255 Kelvin oder minus 18 Grad Celsius. Das heißt, da fehlt was, und das, was da fehlt, ist der atmosphärische Treibhauseffekt, der dafür sorgt, dass wir überhaupt Temperaturen haben, die Leben ermöglichen. Also die zusätzlichen Grad Celsius in unserem System, die wir dann tatsächlich im Mittel haben, die kommen durch den atmosphärischen Treibhauseffekt zustande. Und in der Zusammenfassung funktioniert das ein bisschen wie eine Decke, die man auf den Körper drauflegt, um sich warm zu halten, nämlich dass das System Erde versucht, ins Weltall abzustrahlen, aber ein Teil dieser Wärmestrahlung ins Weltall kommt gar nicht dahin, sondern bleibt in der Atmosphäre stecken, wird da absorbiert von sogenannten Treibhausmolekülen. Und diese Moleküle strahlen auch wieder ihrerseits in alle Richtungen ab, eben auch zum Teil wieder zurück zum Boden. Und diese zusätzliche Wärmestrahlung, die dann wieder zurück zum Boden führt, führt zur erhöhten Temperatur am Boden. Das ist der atmosphärische Treibhauseffekt. Okay, da braucht es also Treibhausgase. Die wichtigsten sind Wasserdampf und Kohlendioxid. Wasserdampf sogar wichtiger als Kohlendioxid, komme ich da nochmal drauf. Aber auch Methan, N2O, andere Gase auch. Warum ist das so? Was ist an diesen Molekülen so besonders? Und da kann man ein kleines bisschen Physik, glaube ich, zumindest relativ anschaulich erklären. Unsere Atmosphäre besteht ja zum größten Teil aus zweiatomigen Molekülen, Stickstoff und Sauerstoff. Und das Problem bei zweiatomigen Molekülen, da ist irgendwie eine Elektronenladungsverteilung drumherum, damit diese Moleküle mit Wärmestrahlung interagieren können, müssen die ein sogenanntes Dipolmoment aufbauen können. Das ist im Prinzip so, dass sie eine Antenne brauchen, um mit der Strahlung interagieren zu können. Und wenn ich aber ein zweiatomiges Molekül habe, dann kann das nur mal hier so schwingen und das war's. Und da ändere ich nicht die Ladungsverteilung drumherum. Und deswegen können zweiatomige Moleküle nicht mit Strahlung interagieren. Das heißt, der absolut größte Teil unserer Atmosphäre interessiert sich nicht für die Wärmeabstrahlung, sondern lässt das durch. Es sind nur drei- und mehratomige Moleküle, die hier beitragen, eben zum Beispiel Kohlendioxid und Wasserdampf. Und das muss man sich dann so vorstellen, also im Fall von Kohlendioxid, also ich habe jetzt nicht nur die zwei Hände, ja, also der Kohlenstoff ist mein Kopf jetzt, ja, und die zwei Sauerstoffatome sind hier und im Grundzustand ist Kohlendioxid linear. Das ist also auch keine Ladungsverschiebung, das ist auch kein Dipolmoment, keine Antenne, aber das Kohlendioxid kann diesen, ja, so tanzen und kann auch so und so anderes Zeug noch und dadurch, dass es so schwingen und rotieren kann, dieses Kohlendioxidmolekül, ist es imstande, die Ladungsverteilung so zu verschieben, dass es ein Dipolmoment entwickelt und mit Strahlung interagieren kann und deswegen ein Treibhausmolekül ist. Beim Wasserdampf ist noch besser, ich gehe mal hier rüber. Wasserdampf hat schon im Grundzustand eine Ladungsverteilung, die ein Dipolmoment hat, weil es nicht linear ist, sondern jetzt ist dann der Sauerstoff ist mein Kopf, ja, und Wasserstoff sind hier meine Hände wieder. Und der Wasserdampf, der macht so oder so oder so, ja. Oder Handüberschlag, nee, mache ich lieber nicht. Und durch all diese Rotations- und Schwingungsbewegungen können diese Moleküle mit dieser Wärmestrahlung interagieren und können als Treibhausgase funktionieren. Ganz einfach gesprochen ist es so, je mehr Möglichkeiten ich da habe, umso besser funktioniert das. Also Moleküle, die unheimlich vielfältig sind, können das noch viel besser. Methan hat dann ja, CH4, ist dann 5. Sind 5 ist, kann das noch besser. Aber das ist im Prinzip das, was hinter diesem Treibhauseffekt auf molekularer Ebene wirklich stattfindet. Okay. Also das ist die Erklärung, warum wir keine minus 18 Grad Celsius haben als mittlere Bodentemperatur, sondern eine Temperatur, die warm genug ist, hoch genug ist, um Leben zu ermöglichen. Jetzt ist ja gar nicht so ein großer Schritt weiter zu sagen, wenn ich mehr von diesen Molekülen habe, dann funktioniert das besser. Das war's schon. Das ist die Erklärung für Klimawandel. Okay, ich könnte eigentlich jetzt aufhören. Aber wir reden mal noch ein bisschen weiter. Das ist auch schon sehr, sehr lange verstanden. Also hier diese Eigenschaften dieser Moleküle, dass sie mit der Wärmestrahlung interagieren können, das hatte man schon vermessen, bevor man das also mit Quantenmechanik auf molekularer Ebene wirklich verstehen konnte. Das geht bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, dass man weiß, wie stark ein CO2-Molekül mit Wärmestrahlung interagiert. Dieses Wissen haben wir seit 170 Jahren. Und es hat dann auch danach nicht lange gedauert, bis sich jemand überlegt hat, was passiert denn, wenn ich die Konzentration dieser Treibhausgase verändere. Das war Svante Arrhenius, Chemiker, einer der, glaube ich, der zweite oder dritte Nobelpreisträger für Chemie. Der hat sich mit der Temperaturabhängigkeit von chemischen Reaktionen beschäftigt. Hat aber auch über geologische Zeiträume nachgedacht und sich überlegt, wie könnten denn die Eiszeiten entstanden sein? Und vielleicht war ja die CO2-Konzentration damals nur die Hälfte Also das war die Motivation für Arrhenius, darüber nachzudenken, was passiert denn in unserem Klimasystem, wenn ich die CO2-Konzentration ändere. Und Arrhenius konnte ganz gut mit Zahlen umgehen, wie man in der Tabelle sieht. Ja, die Publikation, wenn man die sich im Original anschaut, hat keine einzige Grafik drin. Wenn es Ihnen wie mir geht, ich bin eher so ein grafischer Typ, es ist ein bisschen harter Tobak, sich da durchzumühen, aber die ganze, hat durch diese ganzen Zahlen durchgearbeitet und hat ausgerechnet, wenn wir CO2 verdoppeln mit dem damaligen verfügbaren Wissen, was er hatte, dann erwarte ich eine globale Erwärmung von ca. 4 Grad Celsius als Mittel über den Globus. Die zwei Arbeiten, die ich da zitiere, 1896, 1906, 120 Jahre circa alt, ja, und die 4 Grad Celsius stimmen immer noch. Wir sind eigentlich, also das ist ohne Computer, ne? Also kein, falls jetzt denken, da braucht man unbedingt Computermodelle dafür. So ein paar einfache Rechnungen kann man auch ohne machen. Ich sage auch dazu, Arrhenius hatte ein bisschen Glück. Der hat basierend auf dem Wissensstand damals notwendigerweise, weil man es halt nicht besser wusste, zwei wichtige Fehler gemacht und der eine ging in die Richtung und der andere ging in die Richtung und im Mittel hat sich das wieder aufgehoben. Hätte auch Pech haben können und hätte irgendwie eine total falsche Zahl rausbekommen. Das verstehen wir natürlich inzwischen und inzwischen können wir das alles viel, viel genauer noch ausrechnen und können die Prozesse sehr, sehr genau beschreiben und auf dem Computer ordentlich durchrechnen. Aber im Mittel, so Pi mal Daumen, die 4 Grad Celsius sind immer noch das, was wir eigentlich haben. Was ich auch erstaunlich finde, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, Arrhenius hat sich auch schon Gedanken darüber gemacht, dass es sogenannte Rückkopplungseffekte gibt, nämlich vor allen Dingen durch Wasserdampf und Eisflächen. Aber da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Okay, jetzt war ja um 1900 die CO2-Konzentration noch nicht so wahnsinnig hoch. Ja? Und Arrhenius war ja Schwede und hat dann gesagt, ein paar Jahre später, naja, durch die Effekte von erhöhtem CO2-Gehalt der Luft erhoffen wir uns ein gleichmäßigeres und besseres Klima, besonders in den kälteren Regionen der Erde. Zeiten, in denen die Erde imstande ist, deutlich höhere Ernten zu fördern zum Wohle einer stark wachsenden Menschheit. Aber wie gesagt, die CO2-Konzentration damals war im Prinzip noch auf einem Level, wo kein menschengemachter Effekt so richtig zu sehen war. Und Arrhenius hatte, bin ich mir ganz sicher, überhaupt keine Vorstellung, wo das hingeht. Ich komme gleich zur CO2-Konzentration, aber spring mal kurz so 70, 80 Jahre vorwärts. Als dann so die ersten Computersimulationen da waren, unter anderem durch Suki Manabe, der den Nobelpreis letztes Jahr bekommen hat, der Vater der Computer-Klimasimulationen, die dann zur Verfügung standen, dann hat in den 70er Jahren die amerikanische Behörde einen Auftrag gegeben an ein Climate Research Board, die Sache doch mal zu untersuchen. Und Werner Suomi, finnischstämmiger Wissenschaftler, Vater der Satellitenmeteorologie, hat da im Vorwort geschrieben, 1979, ja, so beruhigend die Schlussfolgerungen dieser kurzen, aber intensiven Untersuchung für Wissenschaftler sein mögen, weil nämlich das, was sie gedacht haben, stimmt, so beunruhigend sind sie für Entscheidungsträger. Sollte Kohlendioxid weiterhin ansteigen, so gibt es laut der Ergebnisse dieses Ausschusses keinen Grund zu zweifeln, dass Veränderungen des Klimas stattfinden werden und keinen Grund anzunehmen, dass diese vernachlässigbar sein werden. Eine Abwartehaltung könnte bedeuten, abzuwarten, bis es zu spät ist. Muss man leider so einfach mal so stehen lassen. Ne? Wir haben jetzt, aber wir haben 40 Jahre abgewartet. Übrigens, ich bin ja hier unter lauter Wirtschaftswissenschaftlern, glaube ich. Ich habe da so ein Zitat von einem Wirtschaftsnobelpreisträger, die aus meiner Sicht, also bitte nicht böse nehmen, so ein bisschen die Arroganz der Wirtschaftswissenschaftler zur damaligen Zeit zumindest beschreibt. Der hat dann gesagt, ja, also wir glauben schon, dass wir das schneller in den Griff bekommen, als das Problem sich entwickelt. Werden wir das schon hinkriegen, ja. Okay, aber zurück zur CO2-Konzentration. Seit den 50er Jahren haben wir sehr, sehr gute Messungen dazu. Nämlich hat dieser Wissenschaftler Charles Keeling, der die das berühmte auf der rechten Seite zu sehende Keeling-Kurve, nachdem die benannt ist, hat sich überlegt, um CO2-Konzentration so zu messen, dass sie möglichst nicht durch irgendwelche Industrie und so weiter kontaminiert sind, muss sie an einen Ort gehen, wo es weit und breit nichts gibt, außer die Station zu meiner Messung. Und Hawaii hat sich da sehr gut geeignet, das ist ja hoch auf dem Vulkan, hat da diese Messungen aufgesetzt und die laufen seit den 50er Jahren und sind eigentlich die beste Messung für Kohlendioxid, die wir haben. Und nur, dass man das mal versteht, wer das nicht kennt, also die CO2-Konzentration, CO2 ist ein sogenanntes Spurengas, ja, also kommt nur in ganz kleinen Häufigkeiten der Atmosphäre vor. Und wir messen das typischerweise in Parts per Million, also Teile von wie viel Moleküle pro Million Moleküle Luft habe ich. Nur ein kleiner Bestandteil, aber es ist der Teil, der den Treibhauseffekt macht. Ja, also die Tatsache, dass die anderen Stickstoff und Sauerstoff da nicht beitragen, ist vollkommen uninteressant. Es zählt, wie viel CO2-Moleküle oder andere Treibhausmoleküle ich habe. Also wir messen die in Teilen pro Million. Und nur mal als Referenz, ja, zu Arrhenius-Zeiten war dieser Wert so bei 300. Das ist so der Referenzwert, als das angefangen hat, hier so bei 315. Bei diesem Charney Report war so bei 300 irgendwas in die 30 und jetzt sind wir bei 420. Ja. Also da ist schon 30% Erhöhung dabei. Wenn man so ein bisschen hinguckt, sieht man auch, das steigt eher exponentiell und ist auch immer noch am exponentiellen Anstieg. Okay. Brauchen wir eigentlich nur alles zusammentun. Ne? Also ich habe mit Absicht noch keine Beobachtung gezeigt, weil mir es wichtig ist, wie einfach das Verständnis ist und wie klar die Erwartungshaltung ist aus der Physik heraus. Ich habe ein System, wenn ich mehr Energie in das System reinpacke, dann erwärmt sich das. Und das ist hier durch den Treibhauseffekt der Fall. Wenn ich einen verstärkten Treibhauseffekt habe, weil ich mehr Treibhausgase habe, dann erwarte ich eine Erwärmung. Und natürlich ist das dann auch so. Und das sieht man zum Beispiel hier, das ist jetzt meine erste Grafik zu den tatsächlichen Beobachtungen. Das kann man von der NASA bekommen und ich zeige das am besten mal als Animation. Das ist hier diese NASA-Webseite und zwar funktioniert das so, auf meinem Bildschirm hier ist es jetzt irgendwie weg, aber das funktioniert so, man nimmt die Temperatur über dem Globus, so wie man sie am besten aus Messdaten bestimmen kann, und zieht die Temperatur für einen sogenannten Referenzzeitraum ab. Hier ist es der Zeitraum 1950 bis 1980, da nimmt man auch manchmal 1960 bis 1990 oder manchmal wird 1850 bis 1900 genommen. Das sind verschieden, aber es gibt immer so einen Bezugszeitraum, sodass das, was man dann darstellt, die Temperatur als Differenz zu diesem Zeitraum ist. Ja. Und ich habe jetzt hier mit Absicht erstmal so irgendwas aus den 60er Jahren rein, das ist immer ein Mittel über 5 Jahre. In dem Fall 1966 bis 70 und da gab es noch keinen starken Klimawandel und deswegen sehe ich hier kaum Farben. Ja, also die Farbskala ist da oben links, da ist so ein bisschen rot, ein bisschen blau, aber über den Globus gemittelt habe ich im Prinzip hier keine Temperaturstörung, weil das in etwa dem Referenzzeitraum entspricht. So, jetzt können wir aber einmal komplett zurückgehen und bei 1880 anfangen und das sind dann immer gemittelte 5 Jahreszeiträume und das läuft im Prinzip einmal da durch. Das sind immer 5 Jahreszeiträume und hier ist es eher so ein bisschen blau, also da war es eher ein bisschen kälter als in diesem Referenzzeitraum. Das ist auch mal wärmer. Jetzt kommen wir so in die Periode, wo das, also die Temperaturen abgezogen würden. Da erwarten wir auch keine großen Störungen da. Und jetzt kommen wir in die Klimawandelperiode und das wird also sukzessive orange und gelb und dann zum Schluss dunkelrot. Also das ist das, was wir erwartet haben von dem CO2-Anstieg und es ist auch tatsächlich passiert. Man sieht noch so ein paar andere interessante Dinge, nämlich zum Beispiel, dass die Kontinente sich deutlich stärker erwärmen als die Ozeane. Das liegt daran, dass wir das immer noch dabei sind zu erwärmen. Und Wasser hat eine wahnsinnig hohe Wärmekapazität und braucht viel länger als das Land, um sich zu erwärmen. Das wird aber auch noch passieren. Es ist nur noch nicht passiert, es braucht länger. Deswegen sieht man die Erwärmung zuerst über dem Land und dann später im Ozean. Man sieht auch, dass die Arktis sich viel stärker erwärmt als der Rest des Globus. Ein Phänomen bekannt als sogenannte arktische Verstärkung. Komme ich dann gleich nochmal drauf. Aber man sieht auch, also wenn man da von globaler Erwärmung redet, das bezieht sich nicht nur darauf, dass die Temperatur über den Globus gemittelt zunimmt, sondern die nimmt im Prinzip überall zu. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen. Das ist jetzt auch nur ein 5-Jahres-Zeitraum. Ne? Also da gibt es auch immer mal so Schwankungen von einem 5-Jahres zum nächsten 5-Jahres-Zeitraum. Also die Tatsache, dass da im Prinzip kein Blau drauf ist, das ist wirklich ein globales Phänomen. Okay. paar Beispiele, da geht es mir immer so, das überschlägt sich so dermaßen, dass ständig kommt wieder irgendeine neue Extremwetter-Sache heraus. Und wir können im Prinzip bei fast allen Extremwetterereignissen inzwischen sagen, dass es einen Klimawandelanteil da gibt. Das ist so ein bisschen wie die Tatsache, dass zum Beispiel durch Rauchen man Lungenkrebs bekommt. Das heißt nicht, dass man zwangsläufig durch Rauchen Lungenkrebs bekommt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man Lungenkrebs bekommt, ist höher. Und das ist genauso bei diesen extremen Wetterphänomenen. Nicht jedes extreme Wetterphänomen passiert wegen dem Klimawandel, aber die Wahrscheinlichkeit, dass solche Phänomene passieren, ist deutlich höher, weil wir in einem sich wandelnden Klima uns befinden. Das heißt, wir können im Prinzip bei all diesen Ereignissen einen Anteil zuordnen und sagen, ohne den Klimawandel wäre das viel, viel weniger wahrscheinlich gewesen. Bei manchen Phänomenen geht das so weit, dass man sagt, nahezu unmöglich, dass das ohne Klimawandel stattgefunden hätte. In dem Fall, das ist aus dem Juli dieses Jahr, ist das Risiko für Waldbrände über Europa verteilt. Also ja, violett ist ein sehr, sehr hohes Risiko. Und wenn man sich das mal überlegt, ne, Großbritannien, weiß nicht, wer sich da erinnert, London hatte 40 Grad Celsius im Juli. Ja. Ich habe da gerade Vorlesungen auch zu solchen Sachen gehalten und habe dann mal nachgeguckt, was ist denn die typische Juli-Maximaltemperatur, die man da erwartet für London? Ja. 23 mit plus minus 5 Grad Schwankung. Das ist das, was wir aus der Statistik erwarten. Ja, und von 23 zu 40, das ist ja zum Fenster raus. Also das sind also Sachen, wo man wirklich sagen kann, das hat es so noch nie gegeben. Oder hier, falls sich noch jemand erinnert, wir haben ab und zu mal Waldbrände, ja, in Brandenburg. Brandenburg wird wahrscheinlich demnächst Waldbrandenburg heißen. Das ist treu in Brietzen zeitig an diesem Jahr gewesen. Aber auch da im Prinzip zu fast jedem Zeitpunkt irgendwo aus dem Globus hat man solche Sachen. Auch da wieder ist nicht so, dass das nicht auch ohne Klimawandel stattfinden würde. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist erhöht. Also man kann das auf diese Art und Weise zuordnen. Oder unsere Flutkatastrophe. Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch erstmal. Jetzt war gerade von Hitze die Rede und jetzt auf einmal Starkregen. Aber auch das kann man ganz einfach, zumindest einen Anteil davon, kann man sehr einfach dem Klimawandel zuordnen. Nämlich, dass eine wärmere Atmosphäre mehr Wasserdampf enthält. Ja. Mehr brauche ich dafür nicht, um zu sagen, da gibt es einen Klimawandelaspekt. Wenn ich das gleiche Sturmtief hernehme, das dann abregnet und mich in einer wärmeren Atmosphäre befinde, dann regnet das so und so viel mehr ab, weil ich mehr Wasserdampf in der Atmosphäre habe, das ich mit mir da rumtransportiere. Dann gibt es noch andere Faktoren, dass sich die Wetterlagen vielleicht auch ändern. Das ist viel komplizierter übrigens. Also da gibt es sehr viel Forschungsarbeit. Da ist sich die Forschungsgemeinschaft auch nicht einig drüber, was da eigentlich passiert mit dem Jetstream und solchen Sachen. Also da gibt es viel Forschungsbedarf noch. Das sind auch Themen, mit denen wir uns bei mir in der Gruppe beschäftigen. Aber dieser einfache Aspekt ist eigentlich kristallklar. Also eine wärmere Atmosphäre hat mehr Wasserdampf. Das heißt, wenn es mal extrem regnet, dann regnet es mehr. Wir wissen sogar, wie viel. 7% mehr Starkregen pro Grad Celsius Erwärmung. Das ist ein physikalisches Gesetz auch wieder. Kann man aufschreiben, mache ich jetzt hier nicht, aber das ist auch was, was wir aus der fundamentalen Physik heraus sehr gut kennen. Und da haben wir eigentlich so die Situation, die in diesem Comic beschrieben wird, ja, wo man immer gesagt hat, das kommt irgendwann mal und an dem Punkt sind wir gar nicht mehr. Das ist da und man spürt das eigentlich überall. Wir können auch sehr gut zeigen, dass das wirklich was mit den CO2-Emissionen zu tun hat. Man kann das physikalisch sehr gut zeigen, aber man kann es auch statistisch nachweisen. Das ist jetzt aus dem derzeitigen IPCC-Report. Ich habe hier nur diese eine Grafik, dass auf der X-Achse die angehäuften CO2-Emissionen sind da aufgetragen, Gigatonnen CO2, und auf der Y-Achse die globale Erwärmung. Also wie viel zusätzliche Erwärmung habe ich auch wieder bezogen auf einen Referenzzeitraum. In dem Fall ist es 1850 bis 1900. Also es geht hier bei null los und dann ist das ein nahezu linearer Zusammenhang. Ja, also hier, das sind wirklich Beobachtungsdaten, wo man sieht, also für jede Tonne mehr CO2, die rausgeblasen wird, kriege ich so und so viel Temperaturerhöhung. Die farbig schattierten Sachen, das sind sogenannte Szenarien, die man mit Computerklimamodellen rechnen kann. Wo man also sagt, wie könnte sich denn das System vorwärts entwickeln? Das ist ja dann nicht bloß Physik. da kommen auch die Wirtschaftswissenschaften mit rein zum Beispiel oder auch Sozialwissenschaften. Wir müssen uns ja überlegen, wie verhalten wir uns denn als Menschheit? Ja, wie viel CO2 wird in der Zukunft in die Luft geblasen? Wie sind die andere Veränderungen, die vielleicht durch uns Menschen stattfinden? Da muss man irgendwelche Annahmen treffen und dadurch entstehen diese Szenarien und da rechnet man beim IPCC verschieden starke, im Sinne von Emissionen, verschieden starke Szenarien, wo ich also mehr und mehr Erwärmung bekomme. Und auch das ist alles sozusagen auf dieser Linie drauf. Ja, für jede extra Tonne CO2 kriege ich mehr Erwärmung. Und dann haben wir im Prinzip die Situation, dass wir uns überlegen können, es gibt mögliche Zukünfte, ist das die Mehrzahl, wo je nachdem, wie wir uns verhalten, so und so viel Erwärmung stattfindet. Ja, und das ist sozusagen das, worauf wir uns einstellen sollten, wenn das und das Szenario stattfindet. Und vielleicht, also ich gehe mal davon aus, ihr kennt diese Warming Stripes, wo man also die globale Erwärmung einfach so durch vertikale, farbig schattierte Balken aufträgt und dann also die beobachtete Erwärmung ist hier zum Schluss und dann sind das diese verschiedenen Szenarien. Also wenn man es schafft, hier bis zum Jahr irgendwie 2060 auf Null Emissionen runterzukommen, dann ist eben nicht ganz so viel Erwärmung drin, je nach anderen Szenarien, also bei dem sehr, sehr starken, wo also der maximale Level der Emissionen erst irgendwie bei 2100 stattfindet, gibt es eben extrem viel Erwärmung. Also das ist dann jenseits von 6 Grad global gemittelter Erwärmung. Da muss man also jetzt hier, denkt man vielleicht manchmal auch, naja, 6 Grad ist schon ganz schön warm, aber man kann schon immer noch leben. Es gibt ja Regionen auf unserem Globus, wo auch nur 2-3 Grad extra bedeuten, dass man da eigentlich schon nicht mehr so richtig leben kann. Ja. Also ich habe einen Doktorand aus dem Irak bei mir in der Gruppe, der sich mit Hitzewellen im Irak beschäftigt. Und wenn ich den frage, wie warm ist denn so eine Hitzewelle bei euch? Also normalerweise sind es so 48 Grad und bei einer Hitzewelle geht es dann halt über 50 drüber. So, das sind so die Zahlen. Ja. Wenn man da nochmal 5 Grad draufpackt, das geht ja gar nicht mehr dann. Und das hat ja ganz andere Konsequenzen noch. Ja. Das löst ja Migration und was weiß ich für andere Konsequenzen auf sozialer und politischer Ebene aus, dass Menschen, die in Regionen leben, die da nicht mehr bewohnbar sind, ja irgendwo anders hin müssen. Wie sieht's denn aus? Da gibt's so einen Bericht von der Hamburg Climate Futures Outlook, die ich hier zitiere, der ist noch vom letzten Jahr, also da ist noch nicht reingerechnet, dass wir uns jetzt vielleicht wegen der derzeitigen globalpolitischen Lage dann auch nochmal anders verhalten. Das ist da hier noch nicht mit eingepreist, wo gesagt wurde, also eine Dekarbonisierung bis 2050 ist derzeit nicht plausibel. Das ist eine ganz nüchterne Erkenntnis dieses Reports, da die notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen, also Konsumverhalten, Divestment ist wahrscheinlich den Leuten hier eher ein Begriff, ich musste das nachgucken, Kapitalabzug aus fossilen Wirtschaftsbereichen, dass das unwahrscheinlich ist. Die erwartete Erwärmung basierend auf dem, wie wir uns verhalten, ist 2,7 Grad Celsius bis 2100. Also relativ deutlich jenseits dieses Paris 1,5 oder 2 Grad Ziels. Oder 2,2 Grad, falls die derzeitigen Versprechen der Staaten eingehalten werden. Also es ist auch schon eingerechnet, dass man sich höchstwahrscheinlich nicht an das hält, was man da verspricht. Okay, nochmal zurück zur Physik. Jetzt ist ja globale Erwärmung nicht das Einzige, was im Klimawandel passiert, sondern es gibt da lauter andere Aspekte, die genauso wichtig sind im Endeffekt, also für uns alle auf diesem Globus. Das Einfachste ist, dass die Gletscher und das Meereis schmelzen. Und das wird gleich noch eine wichtige Rolle spielen bei den Rückkopplungsprozessen, der sogenannten Eis-Albedo-Rückkopplung. Also wir sind gar nicht so weit entfernt, ne, dass im Sommer die Arktis dann kein Eis mehr hat. Kein Meereis mehr hat. Anstieg des Meeresspiegels. Also wenn das Grönlandeis schmelzt, also Meereis ist ja klar, ne? Also wenn das Eis auf dem Wasser schwimmt und es schmelzt das, dann steigt kein Wasserspiegel, aber das Landeis, also von Grönland, sorgt zu einem Anstieg des Meeresspiegels. Und allein die Tatsache, dass der Ozean sich erwärmt, wärmeres Wasser braucht mehr Platz, sorgt auch nochmal dafür, dass der Meeresspiegel ansteigt. Ganz einfache Physik wieder. Dass wärmere Luft mehr Wasserdampf enthält, habe ich auch schon gesagt, spielt auch eine wichtige Rolle in der sogenannten Wasserdampfrückkopplung, zu der kommen wir gleich nochmal. Und die Zunahme der extremen Niederschlagsereignisse habe ich auch schon gesagt, sogar die Tatsache, dass ich dann da, wo es sowieso schon eher trocken ist, auch noch trockener werde, hängt damit zusammen. Weil ich habe ja einen Wasserkreislauf im System. Ja? Also ich nehme ja Wasser von irgendwo her, transportiere das durch die Atmosphäre, dann gibt es eine Wolke und dann regne ich das wieder raus. Wenn ich jetzt mehr Wasserdampf zur Verfügung habe, dann transportiere ich auch mehr. Dann nehme ich auch mehr weg, da wo ich sowieso schon wegnehme. Und dann werden die Regionen, die sowieso schon trocken sind, auch nochmal trockener. Da gibt es dann sogar auch nochmal eine Rückkopplung, die kann ich vielleicht ganz kurz hier erwähnen, nämlich dass es so ist, also wenn ich jetzt mal eine Hitzewelle habe, normalerweise hilft es, dass wenn ich da noch Wasser im Boden habe, dass das dann verdampft, weil da habe ich eine Verdunstungsabkühlung am Boden. Wenn das aber alles schon verdunstet ist und der Boden trocken ist, dann habe ich diesen Abkühlungseffekt nicht mehr und dann habe ich eine nochmal deutlichere Hitzewelle. Also da gibt es eine Rückkopplung, dass wenn einmal eine sehr starke Hitzewelle da ist, dass sie dann nochmal verstärkt wird durch einen trockenen Boden. Okay, und da sind wir bei diesen Rückkopplungen und Kipppunkten. Genau, also Rückkopplung, das deutsche Wort ist eigentlich ganz gut. Feedback sagt man im Englischen, finde ich das deutsche Wort da besser. Also das, da koppelt was und dann koppelt es wieder zurück. Das ist eigentlich das Entscheidende hier. Und Rückkopplungen sind auch ganz wichtig dafür, die sogenannten Kipppunkten oder Kippelementen, weil es ja so ist, also wenn man sich mal dieses Rotweinglas da anschaut, wenn ich das jetzt auf der Hand schaukeln würde, ja, wenn ich nicht zu doll schaukel, dann passiert vielleicht nichts, dann wackelt das nur so ein bisschen, aber wenn es zu doll ist, dann kann eine Verstärkung stattfinden und das Glas Wein kippt um. Und wenn es einmal umgekippt ist, kann ich nicht durch nochmal ein bisschen wackeln das wieder aufstellen. Dann habe ich einen komplett neuen Zustand und muss richtig investieren, um wieder mein schönes Glas Rotwein hinzubekommen. Und das ist was sehr Charakteristisches von komplexen Systemen, dass durch sehr viele verschiedene Rückkopplungsprozesse solche Kipppunkte existieren, wo das System, wie der Name schon sagt, in einen neuen Zustand kippen kann, aus dem es nicht so einfach mal wieder rauskommt. Aber gehen wir mal durch die verschiedenen Rückkopplungseffekte durch. Also zunächst mal, es gibt positive und negative Rückkopplungen. Das kann aber irreführend sein, weil positiv klingt ja so positiv, aber die positiven sind die, die auch oft Probleme verursachen. Deswegen finde ich vom Sprachgebrauch her es besser, sagen, das sind verstärkende Rückkopplungen. Also eine positive Rückkopplung ist eine, die den Effekt, der zunächst passiert, nochmal verstärkt. Ja. Also in allen möglichen Sinnen. Ja. Wenn ich jetzt auf Sie zugehe und Sie anschreie und Sie bleiben ruhig, dann ist das eine negative Rückkopplung, weil Sie haben nicht auf mich reagiert. Aber wenn Sie mich auch anschreien und ich schreie dann noch mehr und Sie schreien noch mehr, sorry, war jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber dann wäre das eine verstärkende Rückkopplung. Ja. Im Gegensatz dazu eben die negative Rückkopplung ist eine, die das vorherige Signal wieder abschwächt. Und im Endeffekt brauche ich immer beides, damit interessante Phänomene entstehen. Wenn ich überhaupt keine Rückkopplung habe, dann bleibt das System meistens irgendwie durcheinander und ist langweilig. Damit überhaupt interessante Strukturen entstehen, brauche ich eine positive Rückkopplung, damit irgendwo sich was zusammenbilden kann. Und zusätzlich brauche ich eine negative Rückkopplung, damit das System nicht komplett außer Rand und Band läuft, sondern irgendwie wieder was in Schach gehalten wird. Ja. Also ich brauche eigentlich, im Endeffekt brauche ich immer beides. Verstärkende Rückkopplungen sind welche, die oft für Instabilitäten sorgen und für Schwellwertverhalten, wie bei diesen Kipppunkten, wenn das dann wirklich umkippt, weil ich halt beim Schaukeln mit meinem Glas zufällig das nicht ausgeglichen habe, sondern durch eine falsche Handbewegung das noch verstärkt habe. Wenn das an der blöden Stelle passiert, da fehlt dann manchmal auch nicht viel, dann kippt das. Dann habe ich einen Schwellwert überschritten und komme nicht mehr einfach so zurück. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, die abschwächenden Rückkopplungen sind die, die ich brauche, um überhaupt eine Stabilität zu erzeugen. Jetzt gucken wir uns das mal für das Klimasystem an. Ich hatte ja schon angesprochen, es gibt eine sogenannte Eis-Albedo-Rückkopplung. Albedo übrigens ist einfach der Fachbegriff für die Reflektivität unseres Planeten. Ich weiß auch nicht, warum wir so einen Fachbegriff da verwenden. Albedo heißt übersetzt weiß, wie weiß, was Weisheit mit SZ. Weiße, ich weiß nicht, ob dieses Substantiv da wäre. Aber das bessere Wort ist eigentlich die Fähigkeit zu reflektieren. Und diese Rückkopplung ist eine, die hat Arrhenius sich schon überlegt gehabt. Ja, als Schwede natürlich Schnee- und Eisflächen gewöhnt und hat sich überlegt, naja, wenn es jetzt so ist, ich fange mal an zu erwärmen und dann schmilzt ein Teil meiner Schnee- und Eisflächen, dann ist es ja so, dass weniger davon dann reflektiert wird. Sonneneinstrahlung. Die sind ja weiß, weil die Sonnenstrahlung reflektieren. Wenn ich jetzt aber weniger reflektiere, dann habe ich ja mehr Energie im System, dann wird es ja noch wärmer. Und wenn es noch wärmer wird, kann ich noch mehr schmelzen. Und wenn ich noch mehr schmelze, reflektiere ich noch weniger und so weiter und so fort. Das verstärkt sich von selbst. Das ist eine verstärkende Rückkopplung. Das funktioniert auch immer in beide Richtungen. Ich kann auch anfangen abzukühlen. Dann bekomme ich mehr Schnee- und Eisflächen, die reflektieren mehr. Dadurch habe ich weniger Energie im System. Ich kühle mich noch mehr ab und reflektiere noch mehr, kühle noch mehr ab und so weiter und so fort. Das ist als potenzieller Mechanismus auch einer, der erklären kann, warum es mal Zeiten gab, wo unser Planet vielleicht komplett überfroren tatsächlich war. Genau, diese Rückkopplung ist die, die maßgeblich dazu beiträgt, warum die Arktis sich so viel stärker erwärmt als der Rest des Globus. Weil da eben diese Eisflächen verschwinden und diese Reflexion an diesen Eisflächen immer weniger und weniger wird und dass sich das System zusätzlich erwärmt. Passiert in der Antarktis nicht so stark, weil das hauptsächlich Landeis ist und das sehr, sehr lange braucht, bis die Fläche an weißer Fläche da, bis die kleiner geworden ist. Die nächste ist die Wasserdampfrückkopplung. Auch die hatte Arrhenius schon in seinen Rechnungen drin. Da können wir da ansetzen, was ich vorhin schon gesagt habe. Eine wärmere Atmosphäre hat mehr Wasserdampf. Und hier haben wir auch etabliert, dass Wasserdampf ein sehr, sehr wichtiges Treibhausgas ist. Es ist sogar das Wichtigste. Also von der Menge und vom Vermögen, mit Wärmestrahlung zu interagieren, ist es das Gas in unserer Atmosphäre, was den größten Effekt hat. Und auch wieder, ne, wenn ich jetzt anfange zu erwärmen, habe ich mehr Wasserdampf in der Luft. Das zusätzliche Wasserdampf verstärkt den Treibhauseffekt, sorgt für noch mehr Erwärmung. Dann wäre ich, da ich noch wärmer bin, habe ich noch mehr Wasserdampf, noch mehr Treibhauseffekt und so weiter und so fort. Auch das funktioniert wieder in die andere Richtung. Das ist eine verstärkende Rückkopplung. Jetzt haben wir lauter verstärkende Rückkopplung. Ich habe ja gesagt, ein System braucht auch immer eine abschwächende Rückkopplung, um irgendwie sich stabilisieren zu können. Sonst läuft es außer Rand und Band und dann stürzt es komplett ab. Ja. Und in unserem Fall die allerwichtigste abschwächende Rückkopplung ist die, die auf diesem Sigma-TO4-Gesetz basiert. Nämlich einfach, dass je wärmer das System wird, umso mehr strahlt es auch ins Weltall ab. Und das schwächt dann die Erwärmung ab. Also das ist wirklich die wichtigste Rückkopplung, die wir haben, um überhaupt nachher zum stabilen Gleichgewicht zu kommen. Okay, jetzt gibt es Rückkopplungen, die sind komplizierter, wo man auch nicht genau weiß, wie groß sind die und sind die positiv oder negativ, verstärkend oder abschwächend. Wolken ist so ein Beispiel. Da geht es dann darum, also wenn ich jetzt Wolken habe, die sehr weit oben in der Atmosphäre sind, da ist es sehr kalt. Wenn ich von dort abstrahle, von einer kälteren Temperatur, kälteren Atmosphäre abstrahle, dann ist die Abstrahlung nicht so stark. Wenn ich da also mehr Wolken bekomme, dann sorgt das eher für eine Erwärmung. Oder wenn ich mehr tiefe Wolken habe, dann tragen die dazu bei, dass ich Sonnenstrahlung reflektiere. Dann ist das ein Beitrag zum Albedo, zur Reflektivität des Planeten. Dann habe ich eher eine Abkühlung für ein wärmeres Klima. Und jetzt kommt es quasi bei den Wolken dann, so einfach hier gesprochen, kommt es drauf an, bekomme ich mehr von diesen oberen oder mehr von den tieferen Wolken. Wenn es mehr von den oberen sind, dann habe ich eine verstärkende Rückkopplung. Wenn es mehr von den tieferen sind, eine abschwächende. Der derzeitige Stand des Wissens ist, dass es eher auch eine verstärkende Rückkopplung ist. Aber da gibt es auch große Unsicherheiten und da wird auch viel Forschung immer noch gemacht. Und ich habe mal noch eine Liste von anderen Sachen, also die grauen sind die wir gerade schon besprochen haben. Regenwälder ist so ein wichtiges Stichwort. Also Amazonas zum Beispiel ist was, da komme ich auch gleich nochmal drauf, wo es ein Kippelement gibt, weil es sein kann, dass ich die Situation habe, dass durch ein wärmeres Klima, ja zunächst mal, also wenn ich mehr CO2 in der Luft habe, könnte ich ja erwarten, ja, dass CO2 hilft, ja, der Vegetation zu wachsen. Ja. Aber wenn es jetzt passiert, dass gerodet wird oder wenn ich Dürreperioden habe und Waldbrände und der Wald verschwindet, dann verschwindet die Möglichkeit, das CO2 wieder aufzunehmen in der Vegetation und dann kann das wieder verstärkend sozusagen davonlaufen. Das ist auch was nicht ganz klar ist, was da genau passiert im Amazonas, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit da, dass das in so eine verstärkende Rückkopplung reinläuft und dadurch ein Kippelement existiert, wo der Regenwald in eine Savanne dann sich verwandeln könnte. Zirkulationsaspekte in Atmosphären, Ozeanen ist was, wo es klar ist, dass Rückkopplungen existieren. Ich hatte ja vorhin schon davon gesprochen, also beim Wasserkreislauf, wenn ich irgendwo Wasser hernehme, wo es trocken ist und irgendwo anders abregne, da wird ja dazwischen transportiert. Das sind Zirkulationssysteme in der Atmosphäre, die können auch rückkoppeln mit dem System. Da ist auch noch, wird auch viel Forschung noch betrieben. Ein Kohlenstoffkreislauf, auch Stichwort Versauerung der Ozeane. Also im Moment haben wir immer noch den Fall, dass fast ein Drittel von dem zusätzlichen CO2, was in die Luft geblasen wird, von den Ozeanen aufgenommen wird. Sorgt aber für eine Senkung des pH-Werts in den Ozeanen und das funktioniert nur so und so lange. Und dann funktionieren die Prozesse im Ozean nicht mehr. Und dann stoppt das und wenn die Ozeane nicht mehr so viel CO2 aufnehmen, dann ist pro emittierter Tonne CO2 viel, viel mehr noch in der Luft und auch das ist wieder eine Rückkopplung. Permafrostböden, wenn da aufgetaut wird, dann da ist Methan gespeichert. Methan ist ein sehr, sehr potentes Treibhausgas. Ich das also zusätzlich freilasse, auch wieder eine Rückkopplung. Und basierend auf all diesen Rückkopplungen gibt es dann diese sogenannten Kippelemente. Also das sind die Elemente des Klimasystems, wo ein Potenzial besteht, dass wenn einmal eine Veränderung in eine Richtung stattgefunden hat, dass man nicht einfach wieder rauskommt. Also wenn das Meereis in der Arktis einmal geschmolzen ist und wir stabilisieren irgendwie unser Klima, dann wird das nicht einfach wieder entstehen. Ja, also das wäre so ein kontinuierliches Kippelement. Es gibt aber auch welche, wo das sogar so ist, dass wenn ich mich wieder leicht abkühlen könnte, dann nicht einfach das wiederkommt, was verschwunden ist. Ja, so wie das Glas Wein, was umgefallen ist und wenn ich meine Hand wieder stillhalte, steht das Glas Wein nicht von alleine wieder auf, sondern ich muss direkt nochmal deutlich mehr investieren, um das wieder aufzustellen. Also solche Elemente gibt es auch, eben wie zum Beispiel, wenn der Amazon-Regenwald sich in eine Savanne verwandelt und man kühlt dann wieder ab, ist nicht klar, dass das eben von heute auf morgen dann wieder Wald wächst. Ja. Und das ist jetzt von einer ganz neuen Arbeit, ist glaube ich letzte Woche oder vor zwei Wochen in Science erschienen, wo nochmal neu analysiert wurde von all diesen Kippelementen, die wir haben, also was viel mit Eis in den Polarregionen zu tun hat, aber auch zum Beispiel Ozeangeschichten, zum Beispiel hier im Nordatlantik, also da spielt zum Beispiel dann eine Rolle, dass das schmelzende Grönlandeis sich hier sammelt. Und da ist normalerweise salziges Wasser ist schwer und sinkt dort und treibt unter anderem die Zirkulation im thermohaline Zirkulation im Ozean an. Wenn ich jetzt da Süßwasser sammle, dann ist das nicht mehr so schwer und sinkt nicht mehr so stark ab. Und das könnte dazu führen, dass nachher die Ozeanzirkulation auch zusammenbricht. Also es gibt solche Wechselwirkungen. Und es gibt hier ein paar Elemente, wo sie dann sich angeschaut haben. Also selbst wenn wir jetzt auf 2 Grad uns limitieren, gibt es welche, die vorher schon kippen. Dann gibt es welche, die so bei 2 bis 4 Grad Erwärmung eine hohe Wahrscheinlichkeit haben zu kippen. Und dann gibt es andere, wo wir noch relativ weit davon entfernt sind, wo mehr als 4 Grad Erwärmung notwendig wäre. Aber allein die Tatsache, dass hier einige dabei sind, wo schon weniger als 2 Grad Celsius ausreichen Erwärmung, wo wir ja wirklich nicht weit davon entfernt sind. Wir sind jetzt bei so 1,1, 1,2 Grad Celsius globaler Erwärmung. Müssen wir uns eigentlich schon damit abfinden, dass gewisse Sachen schon gekippt sind oder im Prozess dabei schon sind zu kippen. Und es eigentlich dann darum gehen könnte, wenn wir das denn wollen, andere Kippelemente aufzuhalten, und uns damit zu arrangieren, was denn alles passiert, wenn jetzt einmal gewisse Kippelemente schon am Kippen sind, um uns darauf einzustellen. Noch ganz kurz, es gibt auch so Kippkaskaden. Das zielt darauf ab, dass ja gewisse Elemente auch nicht unabhängig voneinander sind. Ja. Also wenn jetzt der Amazon-Regenwald nicht mehr so viel CO2 speichert, dann habe ich ja auch mehr CO2 in der Luft. Das hat ja auch wieder Effekte überall anders. Ja, wenn ich die Arktis so stark erwärme, das ändert den Temperaturgradienten auf unserem Planeten. Das kann mit der Zirkulation der Atmosphäre interagieren. Das ändert auch wieder Sachen. Also es gibt so verschiedene Dinge, wo nicht nur ein einzelnes Element kippen kann, sondern wenn einmal ein Element anfängt, andere Elemente auch mit kippen. Und ein Bild, das sozusagen alles zusammenzufassen, ist, dass im Prinzip wir uns in einem stabilen Klima befinden, noch zumindest. Das war über viele, viele, lange, lange Zeit, Erdgeschichte war das ein stabiles Klimasystem und es passieren kann, dass wir also Störungen dazufügen, dass dieses stabile System sich da rausbewegt. Und dann gibt es irgendwo eine Schwelle, wo das System dann wirklich abkippt und wir uns in so ein sogenanntes Hothouse reinbewegen, wo nicht ganz genau klar ist, wo diese Schwelle ist, aber die wird irgendwo sein. Und es dann vielleicht darum gehen sollte, das aufzuhalten und in ein neues stabilisiertes Klimazustand reinzukommen. Okay, ich fasse mal zusammen und habe dann noch so ein paar Schlussbemerkungen, auch Stichwort Rückkopplung. Also was ich jetzt letzte Stunde so erzählt habe, ist also zunächst mal ist unser Klimasystem hochkomplex. Es gibt eine Vielzahl von Kopplungsprozessen und da hat man erstmal das Gefühl, das ist ja hoffnungslos, da irgendwas zu verstehen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es gewisse physikalische Gesetzmäßigkeiten gibt, die so fundamental sind. Ja, so Sigma TO4, Stefan Boltzmann ist Physik des 19. Jahrhunderts. Wissen wir schon ganz lange, ist sonst wie oft schon überprüft worden, durch die moderne Physik unheimlich gut verstanden. Also da ist nicht dran zu rütteln. Das Sigma TO4, das funktioniert. Es gibt solche Gesetzmäßigkeiten, mit denen wir wirklich Sachen auch verstehen können. Die Rückkopplungen und Kippelemente, die charakteristisch für jedes komplexe System eigentlich sind, können langfristig unumkehrbare Veränderungen produzieren. Das muss man so anerkennen. Das muss man einfach berücksichtigen. Und das zielt dann darauf ab, aber das überlasse ich vielleicht unserer Diskussion und den anderen Rednern dieser Ringvorlesung, wie man dann damit umgeht. Ja? Sollten wir mehr Abschwächungs- oder mehr Anpassungsstrategien entwickeln oder sollen wir uns einfach abfinden oder wie gehen wir jetzt mit der ganzen Sache um? Und da habe ich so eine Bemerkung. Also das komplexe Klimasystem, ich habe ja nur die Teile des Systems betrachtet, wo wir nur eine Störung als Menschen aufbringen und dann gucken, was passiert. Aber das stimmt ja gar nicht. Wir reden ja miteinander. Also im Moment rede nur ich, aber normalerweise reden wir ja miteinander und wir sind Teil dieses Systems. Und wir haben Rückkopplung mit dem System. Und wir könnten ja auch so rückkoppeln, dass wir die ganze Sache irgendwie abschwächen. Das wäre ja möglich. Und vielleicht gibt es auch da Kippelemente und Kipppunkte. Vielleicht braucht es gar nicht so viel, um einen wirklichen Wandel zu erzeugen. Es gibt interessante Resultate aus den Sozialwissenschaften, dass so eine kritische Masse, um eine Bewegung so richtig ins Rollen zu bringen, dass die gar nicht so riesig sein braucht. 2-3% der Bevölkerung können da laut diesen Studien reichen. Und für mich das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sitzen eigentlich nicht da und gucken zu. Also wir sind Teil dieses Systems. Wir haben viel verursacht und wir sind nach wie vor Teil davon und interagieren mit dem System und haben unsere eigenen Rückkopplungen. Und könnten uns ja überlegen, so als Prinzip Hoffnung finde ich ein viel besseres Wort als Optimismus. Optimismus ist so naiv, ja. Aber Hoffnung kann man eigentlich immer haben. Und meine Hoffnung ist, dass wir als Menschheit durch unser Wissen eigentlich die Fähigkeit haben, das, was da passiert, abzuwenden, indem wir eben durch durch eine abschwächende Rückkopplung das mildern und abwenden, was da vielleicht auf uns zukommt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich beantworte gern Fragen und diskutiere gern noch mit euch. Danke.
Das war der Physiker Thomas Birner über die Physik des Klimawandels. Er hat seinen Vortrag am 15. September 2022 gehalten an der Universität Mannheim im Rahmen der Ringvorlesung Klimawandel. Und organisiert hat diese Ringvorlesung der AStA der Universität Mannheim.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.